Hör mal, soll ich dir mal was sagen, was mir die
Erzähl.
Woche wieder passiert ist? Da lag ich schön in meinem Bett und dann kommen ja immer irgendwelche Gedanken. Und da dachte ich mir so, boah, was ist, wenn meine Garderobe abfällt?
Echt?
3 Stunden später wollte ich ein Powernap machen, auf einmal rums. Ich gehe aus dem Schlafzimmer raus, der Manni kommt auch schon, da liegt dieses Ding auf dem Boden.
Das ist nicht dein Ernst.
Ich wollte die Panikattacke bekommen, heult meine Mutter angerufen, die dann sagte, ja, und jetzt sage ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja.
Was sollte deine Mutter denn machen?
Ja, ich brauchte einfach schnell Mama. Mein Vater natürlich gesagt, ach Mausi, wir machen das schon, ne? Ja, dann habe ich auf der Couch gepennt, weil ich ja Koronski hatte. Denke ich mir so, boah, wenn das Merry Christmas an der Tür jetzt heute auch noch abfällt, ne? Dann fresse ich einen Besen. Um 3:17 Uhr wurde ich wach. Da ist halt einfach von meiner Tür abgefallen.
Erzähl doch nicht.
Nee. Und ich habe mich nicht getraut mehr zu schlafen.
Das ist wirklich spooky.
Jetzt habe ich ja die Hoffnung, dass die Antonia mir diese weißen Salbei-Dinger
Ja.
angeht, als Räucherstäbchen.
Ja.
Und dann wird da die ganze Wohnung mal
Du musst das wirklich
gemacht.
mal
Der
machen.
Manni sagt auch schon, in deiner Wohnung spukt es.
Du musst das wirklich mal machen. Du musst deine Wohnung endlich ausräuchern. Ich sag dir das, seitdem du da eingezogen bist vor über einem Jahr. Ja, aber soll ich dir was sagen? Wir waren doch jetzt am Nikolaus. Da hatte meine Schwiegermutter Geburtstag. Und du weißt ja, die wohnt da in so einem Kaff.
Ja.
Und auf dem Hinweg hatte ich schon so ein ungutes Gefühl. Weißt du, da habe ich schon so gedacht, boah,
Irgendwas ist
was,
komisch.
ja, irgendwas ist komisch so. Was ist, wenn jetzt was passieren würde? Ein Autounfall oder so. Ja, Hinfahrt war alles in Ordnung. Auf dem Weg zurück, hör mal, wir sind da über die Landstraße gefahren. Auf einmal sehe ich links im Augenwinkel, also ich war Beifahrer, ne? Auf einmal sehe ich links im Augenwinkel wieder so ein Ding losrennt. Und ich schwör's dir, da war auf einmal so ein Reh vor meinem Auto.
Mit wie viel sind wir lang gefahren?
70 km/h würde ich
Ja.
sagen. 70, 80 km/h.
Boah.
Und ich schwör's dir, hätte er eine Sekunde später gebremst, dieses Reh wäre einfach bei uns auf dem Auto gewesen. Das hat sich angefühlt, wirklich wie in einem Film. Zeit ist wirklich kurz stehen geblieben. Ich habe diesem Ding in die Augen geguckt.
Das arme Bambi.
Ja, das Reh hatte Panik, ich hatte Panik. Mein Mann hat nur voll abgebremst. Ich habe gedacht, mein Gott.
Dem
Aber
ist nichts passiert.
nein, ist nichts passiert. Also das ist das weitergerannt, das Reh. Uns ist auch nichts passiert. Dem Auto ist nichts
Gott
passiert.
sei Dank.
Ist alles in Ordnung.
Ja, sind zufällig, ich weiß nicht.
Und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 6 von Two Nurses and a Crime. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Anna.
Ich bin die Possi.
Und heute werden wir euch wieder einen Fall erzählen. Posselt, wir haben es ja schon im Vorfeld etwas angeteasert, dass die heutige Folge für mich etwas ganz Besonderes und Persönliches wird. Und zwar stammen die beiden Hauptpersonen, über die wir heute sprechen werden, aus meiner Heimatstadt Bottrop. Ich bin dort geboren und habe fast 25 Jahre meines Lebens dort gewohnt. Und für alle, die Bottrop nicht kennen, das ist die Stadt mit dem Moviepark. Ihr wisst schon.
Da, wo der Tower steht.
Aber nicht nur das hat die rund 117.000 Einwohner starke Stadt zu bieten. Ein weiteres bekanntes Wahrzeichen der Stadt ist der Tetraeder. Auf einer Halde ist das, von der man einen weiten Blick über alle Nachbarstädte hat. Also du warst auch schon mal da
Ja,
oben,
mit meinem
oder?
Papa, dann haben wir uns verlaufen und dann sind wir in irgendwelchen Gebüschen gelandet.
Ein Foto von diesem Tetraeder konntet ihr im Vorfeld ja auch schon auf unserem Instagram-Account Two Nurses and the Crime unterstrich Podcast bestaunen. Ihr könnt uns hier übrigens auch gerne folgen, um euch immer die Fotos von den aktuellen Folgen anzuschauen. Wir teasern kommende Folgen an und natürlich könnt ihr euch dort auch die Empfehlungen aus allen Episoden im Story-Highlight auch noch nachträglich anschauen. Und um keine neue Folge zu verpassen, abonniert uns auch gerne in eurer Podcast-App. Ja, in Bottrop gab es auch einige Bergwerke. wie generell im Ruhrgebiet. Prosper Haniel wurde 2018 als die letzte deutsche Steinkohlenzeche geschlossen. Und dort haben auch Familienangehörige von mir tatsächlich gearbeitet. Also mein Opa und mein Onkel waren beide Bergleute, haben unter Tage gearbeitet. Ja, und wir Kinder wurden hier alle mit dem Bergleute-Gruß Glück auf und mit dem Steigerlied groß. Und unsere heutige Geschichte fand, wie sollte es auch anders sein, in Possis Lieblingsjahrzehnt statt. Wir begeben uns gedanklich in das Jahr 1987. Ich sag mal so, es ging gut ab in Bottrop. Am 2. Mai 1987 gab es das Jahrhundertereignis in dem sonst eher ruhigen Städtchen. Ähnlich wie heutzutage, wenn Beyoncé auf Deutschlandtour geht. Pussy, kannst du dir denken, welche Prominenz damals zu Besuch war?
Heino.
Nein.
Weiblich? Männlich?
Männlich?
Gildo Horn.
Nein, Possel, noch viel größer. Eine Weltikone. Der Papst.
Nee, der Papst war in Bottrop.
Ja.
Was hat er denn da gemacht?
Der damalige Papst Johannes Paul II. War eben auf Zeche Prosper Haniel zu Gast und die Leute sind komplett ausgeflippt. Etwa 10.000 Leute standen mit Fähnchen winkend bereit, um das damalige Oberhaupt der katholischen Kirche zu begrüßen. Es gibt Zeitungsartikel, die noch 30 Jahre später von diesem Spektakel berichten. Das musst du dir vorstellen. Ich habe mal so geschaut, was ging so 10 Jahre vor meiner Geburt in Bottrop ab. Und dann habe ich einfach nur gefunden, dass der Papst zu Besuch war. Und die Leute sind ausgeflippt. Und dieser Artikel, der das beschreibt, ist von 2017. 2017, das ist 5 Jahre her. Hat die Zeitung darüber berichtet, dass der damalige Papst zu Besuch war. Ja, leider ist das aber nicht das einzige Ereignis, das einigen BottropperInnen auch Jahrzehnte später noch im Gedächtnis verblieben ist. Ich erzähle euch nun die traurige Geschichte von Claudia Gu. Der vollständige Name ist uns aus offensichtlichen Gründen bekannt. Da er aber in keiner Berichterstattung genannt wird, habe ich mich auch dazu entschieden, ihn nicht zu nennen. Aha. Claudia ist 18 Jahre alt, eine fröhliche, immer nette und zuvorkommende junge Frau. Eine Bottroperin erinnert sich 2021 noch, dass Claudia immer mit ihrer Mutter in einem beliebten Bottroper Kaufhaus einkaufen war. Claudia absolviert gerade eine Ausbildung in einem Reisebüro. Reisen und neue Orte entdecken, das ist neben dem Tanzen ein großes Hobby der 18-Jährigen. Typisch für die damalige Zeit trägt Claudia ihre langen braunen Haare zu einer Dauerwelle frisiert. In einer Diskothek lernt sie den 4 Jahre älteren Norbert G. kennen. Die beiden teilen ihre Vorliebe für das Reisen und Tanzen und werden ein Paar. Norbert ist Claudias erster Freund. Die beiden Bottroper nehmen sogar regelmäßig an Tanzturnieren teil und können Erfolge bei Wettkämpfen im Standardtanz verzeichnen. Freunde beschreiben Norbert als freundlichen, lustigen und engagierten jungen Mann. Jemand, mit dem man gerne Zeit verbringt. Umso überraschender, dass ausgerechnet seine Familie ein ganz anderes Bild von ihm hat. Norbert macht in seiner Pubertät viele Probleme. Immer wieder gibt es Streit in der Familie und in der Schule. Da seine Eltern ihren Sohn irgendwann nur noch als impulsiv und aggressiv erleben, fassen sie den Entschluss, ihn nach der 10. Klasse in ein Internat zu schicken. Auch dort fällt er gegenüber seinen Mitschülern und den Lehrkräften negativ auf. Nach gerade einmal 6 Wochen beschließt Norbert, dass er auf Internat so gar keine Lust hat und entlässt sich selbst aus diesem. Er schafft trotzdem irgendwie das Abitur und absolviert anschließend eine Ausbildung zum Masseur. Als er mit 22 schließlich Claudia kennenlernt, hat er bereits ein paar Beziehungen hinter sich. Diese seien aber nicht so verlaufen, wie Norbert es sich gewünscht hätte. Mit den vorherigen Partnerinnen in seinem Leben habe er schlechte Erfahrungen gemacht und sei deshalb in der Partnerschaft mit Claudia eher zurückhaltend gewesen. So zumindest schätzt er sich ein. Doch die Fremdwahrnehmung seiner Freunde ist eine andere. Sie sagen, Norbert hätte Claudia deutlich gemacht, dass er sich deutlich intelligenter fühle als sie. Möglicherweise war dies auch ein Streitthema der beiden. Am 7. November 1987 wollen die beiden verreisen. Das haben sie zuvor schon ein paar Mal gemacht. Sie sind zum Beispiel schon zusammen in Italien gewesen. Diesmal soll die Reise nach Süddeutschland gehen. Die beiden wollen sich eine Auszeit gönnen und so starten sie in Bottrop in Norberts metallicblauem Suzuki. Es geht als erstes auf die A42 in Richtung Oberhausen. Für Possi, das ist die Zentro-Autobahn.
Mhm.
Über die fahren wir, wenn wir zum Zentro fahren. Mhm. Sie kommen aber nicht sehr weit, denn bereits in Höhe Kreuz-Oberhausen halten die beiden an. Das ist eine Ausfahrt. Also du fährst in Bottrop drauf und Oberhausen, jetzt heißt das neue Mitte, mhm. Ist direkt die nächste Ausfahrt. Das sind, ach, weiß ich nicht, ein paar Kilometer.
Da habe ich wieder was gelernt fürs nächste Mal.
Augenzeugen haben gesehen, wie Norbert das Auto angehalten hat. Angeblich, weil die beiden zur Toilette mussten.
Mhm. Kann man nicht bis zur nächsten Rast warten.
Ja, ob jetzt der Toilettengang der wahre Grund war oder ob möglicherweise ein Streit stattgefunden hat, das wissen nur Norbert und Claudia selbst. Die beiden fahren weiter über verschiedene Autobahnen Richtung Stuttgart und nach etwa 3 Stunden Fahrt gibt es die nächste Pause. Auch komisch, ne? Erst können die nur ungefähr 20 Minuten einhalten und jetzt geht es auf einmal 3 Stunden.
Ja, vielleicht hat die Claudia auch gesagt, dass der Norbert sich nicht so anstellen soll.
Die beiden halten am Rastplatz Hunsheim bei Haugsberg, um sich die Beine zu vertreten und um die nächste Toilettenpause zu machen. Als die beiden sich gegen 18 Uhr noch etwas ausruhen, um Kraft für die weitere Fahrt zu sammeln, nähern sich auf einmal 2 unbekannte Männer. Diese attackieren das junge Paar und prügeln auf Norbert ein. Sie schlagen so lange zu, bis dieser bewusstlos wird.
Boah, ne, deswegen mag ich Rastplätze nicht. War das so ein Rastplatz, wo auch so ein Imbiss war und eine Tankstelle? Oder war da nur dieses Toilettenhäuschen? Weißt du das? Ey, ich würde da nie anhalten. Nicht mal, wenn ich LKW-Fahrer wäre.
Also bei meinen ausführlichen Recherchen konnte ich das jetzt so nachvollziehen, dass das einfach so ein Rastplatz ist ohne Tankstelle. Weißt du, wenn du mal eben rechts ranhältst,
nee, da
steht nur so ein
nicht,
Toilettenhäuschen.
Da würde ich schon nicht anhalten. Das ist ja gruselig. Auf ja, solchen Rastplätzen? Nee. Da passiert schon viel.
Aber tagsüber?
Ja, vielleicht auch.
Ja, als Norbert dann nach einiger Zeit wieder das Bewusstsein erlangt, ist Claudia verschwunden. Die beiden Unbekannten haben sie entführt. Möglicherweise handelt es sich bei den Männern um Sexualstraftäter, die Claudia entführt haben, um sie für ihre sexuellen Fantasien zu missbrauchen.
Ich finde das alles sehr komisch. So mitten am Tage, auf so einem Rastplatz, haben sich 2 ekelhafte Typen gedacht, so, hier ist bestimmt ein junges Mädchen, das wir mitnehmen können. Du guckst schon so komisch. Natürlich ist das alles bestimmt inszeniert.
Behalte deine Skepsis mal in deinem kleinen Hinterkopf. Ja, zumindest könnte man das jetzt glauben, wenn man Norberts Geschichte Glauben schenken will. Norbert meldet den Vorfall jetzt bei der Polizei in Rheinland-Pfalz und diese nehmen die Ermittlungen im vermissten Fall von Claudia auf. Norbert wird in ein Krankenhaus gebracht, wo man feststellt, dass er unter Schock stünde. Jetzt stell dir mal vor, Posselt, du arbeitest in der Notaufnahme und da kommt jetzt so ein Typ rein und der sagt, so, hören Sie mal, ich bin jetzt hier gerade auf dem Rastplatz. Von 2 kräftigen Männern verprügelt wurden und ich bin auch bewusstlos gewesen. Was würdest du denken, wie der aussieht?
Ja, verprügelt, ne? Ein bisschen ja. Blut, blaues Auge, Kratzspuren, weil man sich ja eigentlich verteidigen würde.
Mhm.
Und lass mich raten, der Norbert hatte nichts an sich.
Also ich sag mal so, ne? Wenn ich mir das jetzt vorstelle, dieser Typ kommt, dann würde ich denken, dass er zumindest aussieht, als wäre der mit zwei Fäusten geschminkt worden.
Obwohl, das heißt ja nicht.
Und wenn du bewusstlos bist, dann macht man ja vielleicht eine Untersuchung. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die, also wie weit die jetzt in den 80ern, Ende 80er ja. waren. Heutzutage wirst du zumindest mal ein CT machen.
Ja, der hatte wahrscheinlich gar nichts an sich, ne?
Ja, er stand halt unter Schock.
Ja, ich kann auch behaupten, ich stehe unter Schock.
Während Freunde und Familie in Sorge sind, wohin Claudia von ihren vermeintlichen Entführern verschleppt wurde, machen Bundeswehrsoldaten eine grausame Entdeckung. Bei einer Übung in einem Waldstück in Boppard finden diese die Leiche einer schlimm zugerichteten und nackten Frau. Schnell steht fest, dass es sich um die 18-jährige Claudia handelt.
Oh Gott.
Die Gerichtsmediziner stellen fest, dass Claudia mit 38 Messerstichen getötet wurde.
Ach du mein Gott. 38 Messerstiche? Boah. Aua.
Außerdem ist zu erkennen, dass sie bereits vor 18 Uhr des 7. November 1987 tot gewesen sein muss. Wodurch Norberts Geschichte mit der Entführung widerlegt werden kann. Außerdem fragt sich die Kripo, wieso man ausgerechnet Claudia entführen sollte. Sie war eine Auszubildende ohne Reichtum oder Wohlstand. Einen finanziellen Vorteil würde man sich dadurch nicht verschaffen. Außerdem, wie du ja gerade schon gesagt hast, wie wahrscheinlich ist das bitte, selbst wenn diese Entführer aus sexuellen Motiven handeln würden, wer setzt sich bitte an der Autobahnraststätte?
Ja, da sucht man sich andere Orte leider.
Genau,
wie und wir. Wartet nicht stundenlang da mit seinem Pausenbrot im Auto und wartet da, bis da jemand kommt.
Ja, wie wir zum Beispiel in den ersten Folgen auch hatten, wo die Täter sich die Frauen im Einkaufszentrum ja. ausgesucht haben. Weil so ein Einkaufszentrum ist ja ein viel belebterer Ort als so ein Rastplatz.
Das ist ja auch unauffälliger
an dem. Genau. Sinne. Und außerdem dieser Rastplatz, wer ist da meistens LKW-Fahrer, die irgendwas mitbekommen würden.
Ja.
Oder Familien auf der Durchreise. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich, wenn ich schon mal irgendwo hingefahren bin, länger mit dem Auto und wir haben selbst an der richtigen Raststätte angehalten, wo eine Tankstelle ist oder ein richtiges Restaurant, diese Service-Raststätten da mit Toilette ja. und so, ne? Könnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich da so viele Alleinreisende gesehen hätte.
Nee.
Mm-mm. Und schon gar keine Frau.
Nee, immer jemand bei meistens. Oder man hat sich auch mal dahin gestellt, wo viele Autos waren.
Ja, worüber wir gerade schon gesprochen haben, was uns ja auch stutzig macht, dass Norberts Verletzungen nicht zu seinen Aussagen passen. Wenn man von zwei Männern bewusstlos geschlagen wird, dann hat man zumindest ein paar blaue Flecken. Wenn nicht sogar eine Gehirnerschütterung oder ein Schädelhirntrauma.
Auf jeden Fall.
Und was ich eben auch sagte, zusätzlich würde Norbert auch Abwehrverletzungen aufweisen, denn er hat sich ja angeblich, bevor er das Bewusstsein verloren hat, gegen die beiden kräftigen, etwa 40 Jahre alten Männer, wie er sie beschreibt, gewehrt. Auch die Polizei in Bottrop wird in die Ermittlungen mit einbezogen. Die Beamten vernehmen Freunde und Verwandte von Claudia und Norbert. Von ihnen hört man immer wieder, dass es gehäuft Spannungen in der jungen Beziehung gab. Norbert gerät dadurch in das Fadenkreuz der Ermittler. Er wird festgenommen und verhört. Trotz der belastenden Beweise hält er an seiner Version der Geschehnisse fest. Am 15. November knickt Norbert schließlich ein und erzählt den Beamten, was wirklich auf der Fahrt passiert ist.
Bin gespannt.
Knapp eine Woche nach dem brutalen Mord an der jungen Frau gesteht er, dass es im Auto einen Streit gab, wodurch Norbert das Auto anhielt. Und zwar nicht, wie zuvor behauptet, in Hunsheim, sondern in dem etwa 80 Kilometer entfernten Boppard. In seinem Auto habe er immer ein Küchenmesser liegen.
Warum? Weil er sich zwischendurch auf der Fahrt einen Apfel schneiden will?
Hast du kein Küchenmesser im Auto?
Nee. Warum auch? Hast du eins?
Also ich habe viel in meinem Auto.
Ich habe doch kein Messer.
Aber ein Küchenmesser ist es nicht.
Ja, wofür brauchst du das? Für eine Salami schneiden? Für einen Apfel schneiden? Weil du an der roten Apfel denkst, so, jetzt habe ich Bock auf einen Apfel.
Ja, oder halt...
Um andere Dinge
zu tun. Um dich zu verteidigen.
Hm.
Jemanden absichtlich Verletzungen hinzuzufügen. Als Claudia wegläuft, während Norbert mit seiner Freundin reden möchte, gerät er in Rage und läuft ihr nach. Dann sticht er zu. Immer und immer wieder. Als am 3. April 1989 der Prozess gegen den mittlerweile 23-jährigen Norbert G. startet, fragt ihn der Richter noch einmal, was an dem Novemberabend in Boppard passierte. Er wiederholt seine Aussage mit dem Streit, der sich zwischen dem Pärchen abgespielt haben soll. Claudia und er haben sich gegenseitig angeschrien und beschimpft. Es sei so heftig gewesen, dass die 18-jährige Bottroperin irgendwann aus dem Wagen geflohen sei. Er zieht daraufhin Handschuhe an, greift nach dem Messer und läuft ihr hinterher.
Was? Das war ja dann richtig geplant und nicht nur aus Streit.
Zitat: Ich weiß noch, wie sie da vor mir stand. Ich habe auf sie eingestochen. Nach dem ersten Stich habe ich gesehen, was passiert ist. Ich habe dann einfach draufgestochen. Um seine Tat zu vertuschen, habe er sich dann die Lüge mit der Entführung ausgedacht.
Ja, richtig schlecht ausgedacht, Sherlock.
Und während die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe fordert, streiten sich die Gutachter um die Schuldfähigkeit des Täters.
Wie, um die Schuld? Was? Der hat das bewusst geplant? Hat schwarze Lederhandschuhe angezogen? Hat sein Küchenmesser da aus dem Handschuhfach geholt?
Mhm. Ja, es gibt einen Gutachter, den Herrn Balthasar Gareis, der ist der Meinung, dass Norbert nur vermindert schuldfähig ist, aufgrund einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung. Und die Tat wäre im Affekt passiert. Allerdings gibt es noch einen anderen Gutachter, nämlich Hans-Jürgen Horn. Er ist anderer Meinung. Er war damals der Leiter der Gerichtspsychiatrie an der Universität in Hamburg. Er findet, dass der Tathergang ein klar rationales Verhalten darstellt. Also in dieser Situation bewusst sich die Handschuhe anzuziehen.
Ja, da gebe ich dem Hans-Jürgen recht.
Das Messer aus dem Auto zu nehmen und der Freundin hinterherzulaufen, ist nicht unbedingt schon 2 Wochen vorher geplant, aber auf jeden Fall rationales Denken.
Ja, wäre das eine eine fixe Nummer gewesen, ne? Ich weiß nicht, mir fällt das Wort nicht ein. Dann wäre der einfach mit dem Messer aus dem Auto gestiegen und hätte sich dann nicht noch erst Handschuhe angezogen. Wahrscheinlich noch so schöne schwarze Lederhandschuhe, ne? Also manchmal frage ich mich echt, ich habe keine Ahnung, ich bin keine Gutachterin, ne? Aber dann müssten so viele genau, sag ich mal, die gleiche Diagnose erhalten, wie ihr die Menschen das Leben genommen haben. Die müssten dann alle irgendwo eine tiefgreifende Bewusstseinsbeeinträchtigung haben.
Mhm. Man wirft ihm jetzt außerdem auch vor, seine Freundin aus Heimtücke ermordet zu haben. Dies ist eines der Mordmerkmale. Postet, ich habe ja vor der Aufnahme schon zu dir gesagt, dass ich wieder ein paar spannende Fragen für dich vorbereitet habe, damit du auch etwas mehr...
in meinem kleinen Kopf nachdenken musst.
...etwas mehr sprichst. Und zwar wollte ich dich fragen, ob du weißt, wie viele Mordmerkmale es gibt und wie sie heißen.
Wie meinst du das? Meinst du sowas wie Heimtücke und sowas?
Genau.
Heimtücke?
Ja.
Rache? Eifersucht?
Nein.
Ja, keine Ahnung.
Es gibt einen ganz bekannten True Crime Podcast, der so heißt. Ist ein Wort.
Lust.
Ja, das ganze Wort.
Mordlust.
Genau, das wäre auch ein Mordmerkmal.
Nee, ich stehe voll auf dem Schlauch.
Okay. Also, es gibt ja in Deutschland für alles ein Gesetz, ein Paragraphen und eine Regelung. Dafür natürlich auch. Im Paragraph 211 des Strafgesetzbuches ist definiert, dass man unter den Mordmerkmalen Folgendes versteht. Mordlust, dann zur Befriedigung des Geschlechtertriebs, aus Habgier oder aus sonst niedrigen Beweggründen. Ah, das ist das, was du gerade sagst, das mit Rache, Gier, ja. Neid, wie auch immer, Eifersucht, sowas. Ja, dann gibt es noch heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln. Hm. Und Claudia konnte ja zu keinem Zeitpunkt mit einem Angriff rechnen. Ne, also du bist mit deinem Freund unterwegs, ja, ihr habt euch vielleicht schon mal gestritten, aber würdest du deinem Freund zutrauen? Nein.
Obwohl, weißt du noch, als wir bei Mord of X waren, wo die gesagt haben, der, mit dem du hier bist, ist wahrscheinlich der, den ich irgendwann umbringen könnte, der Mörder?
Tja, freut mich,
dich kennenzulernen. Ja.
Ja, und für dieses Mordmerkmal der Heimtücke spricht halt auch dafür, dass Norbert Claudia zuerst in den Rücken gestochen hat. Das heißt, Claudia hat ihn vielleicht auch gar nicht gesehen.
Ne, die wollte wahrscheinlich einfach nur weggehen, flüchten und dann zack, ab im Rücken. Aua.
Ja, Norberts Verteidiger beruft sich natürlich auch auf das für seinen Mandanten vorteilhafte Gutachten von Herrn Gareis.
Ja, sicher.
Norbert habe die Tat im Affekt begangen.
Ist klar.
Schließlich wird Norbert aufgrund von Totschlag zu 12 Jahren Haft verurteilt. Das Mordmerkmal der Heimtücke konnte nicht abschließend festgestellt werden.
Nur 12 Jahre für 38 Messerstiche mit einem Küchenmesser aus dem Handschuhfach mit tollen Lederhandschuhen. Nur 12 Jahre. Wahrscheinlich kam der eher raus wegen guter Führung.
Ich muss sagen, man findet über diesen Fall nicht ganz so viel. Diesen Artikel, womit ich auch recherchiert habe, wo ich mir jetzt viele Informationen rausgezogen habe, auch in einem Facebook-Posting gesehen. Und darunter haben halt wirklich viele Menschen kommentiert, dass sie sich an den Fall erinnern. Und ja, wie sie Claudia auch in Erinnerung haben oder ihre Mutter. Ne? Also über Norbert habe ich auch nichts herausgefunden. Ich weiß auch nicht, ob er immer noch lebt. Ich meine, es kann gut sein. Ne? 1987 war er 22 Jahre alt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er noch lebt. Was ich dir noch erzählen wollte, Claudias Mutter hat nach dem Tod die Gruppe Verweis der Eltern gegründet. Oh. Ja, und es gibt auch eine Internetseite, da werden verstorbene Kinder geehrt und auch an sie erinnert. Also die sind, hoffe ich, glücklicherweise nicht alle durch ein Verbrechen ums Leben gekommen. Für mich sah das auch so aus, als wären ein paar der Kinder auch schwer krank gewesen und sind aufgrund einer Erkrankung verstorben. Aber genau, man kann sich da viele, viele Leute angucken, an die erinnert wird.
Ja, finde ich schön, dass sowas gibt.
Ja, Postet, ich habe dir jetzt mal die Internetseite, also diese Kindergedenkseite, die heißt auch kindergedenkseite.de, geöffnet. Dort siehst du ja auch Fotos von Claudia. Und möchtest du vielleicht mal einen der vielen Texte, die Claudias Mutter oder ihre Eltern dort hinterlassen haben, für sie vorlesen?
Mein Kind, du warst nur Gast in meinem Leben, gingst mit mir ein kurzes Stück. Doch hast du mir so viel gegeben, wie gern dreh ich die Zeit zurück. Du müsstest aber eilig weiter in jenes Land, dort hinterm Wind. Bestimmt bist du mein Wegbegleiter zu unserer aller Zeit, mein Kind. Oh, das ist schon traurig.
Ja.
Aber auch irgendwo eine schöne Art, das zu verarbeiten, ne? Oh, die sah sehr sympathisch aus. Ja, das ist schon mega traurig. Aber ich finde es schön, dass es so eine Seite gibt, dass die Mutter sich dafür entschieden hat, sowas zu machen, um es auch einfach zu verarbeiten. Mhm. Und also ihre Tochter auch so in Ehren zu halten. Dafür, dass sie so ein S-Punkt-Scheiß muss kennzeichnen, ne?
Dieser Podcast ist sowieso ab 18 und der ist, ich kennzeichne sowieso jede Folge als explizit, also
tut so dich aus. Scheiß-Typen da hatte, ja.
Was für eine krasse Wortwahl.
Ja, Scheiß-Typ. Ja, stell mal vor, du denkst, du fährst mit deinem Typen da im Urlaub und dann ermurkst er dich.
Ja, denk dran, wir fahren beide am Samstag mit unseren Typen nach Amsterdam.
Ja, wie Mord of X schon sagte.
Aber mit dem Reisebus.
Das der heißt, neben dir sitzt, könnte dein potenzieller Mörder sein.
Aber wir fahren ja mit dem Reisebus. Das heißt, da sind auch noch ein paar andere Leute dabei, die dann hoffentlich helfen würden. Und ich packe ja die Tasche.
Ich packe auch meine
Tasche. So, und wir packen da kein Küchenmesser rein, da kann nichts passieren. Wir
haben keinen Apfel.
Ja, Pusselt. Mir ist aufgefallen, unsere nächste Folge kommt an Heiligabend.
Ja, ist ja schon so weit, ne? Also ich war ja schon in Weihnachtsstimmung. Ich habe hier auch einen Tannenbaum und alles schon geschmückt. Aber ich bin gestresst. Ich habe noch nicht alle Weihnachtsgeschenke. Und ich meine, gut, wir haben jetzt erst den 8. Aber ich fühle mich so gestresst, dass ich vielleicht irgendjemanden vergessen könnte.
Hauptsache, du hast mich nicht vergessen. Das ist das Wichtigste.
Bin mal gespannt, ob du dich...
So, Posselt, du gehst jetzt noch die letzten Weihnachtsgeschenke besorgen. Dann würde ich sagen, machen wir das mal, ne? Lassen wir uns mal was einfallen.
Ja.
Hoffentlich seid ihr... Habt ihr ein etwas besseres Zeitmanagement als Posselt?
Ich wette mit dir, viele von unseren Zuhörern haben noch nicht mal angefangen.
Also, schreibt uns doch gerne auf Instagram auf twonursesandthecrime_podcast, ob ihr schon alle Weihnachtsgeschenke habt.
Ich bin gespannt oder wir sind gespannt.
Und wir wünschen euch noch eine schöne Adventszeit, weil das nächste Mal, wenn wir uns hören, ist ja Heiligabend.
Ho, ho, ho.
Bleibt gesund, passt auf euch auf und kriegt nicht noch kurz vorm Festtag Corona. Bis dahin.
Tschüss.